Schönen guten Morgen, auch von mir. Ich freue mich, heute hier zu stehen und euch auch zu sehen. Und Markus hat es schon richtig gesagt, das ist irgendwie schon eine emotionale Angelegenheit. Fast 2 Jahre ist es her, dass wir hier in den Räumen so Gottesdienst feiern konnten. Und es ist wirklich was Besonderes. Ich habe jetzt das Privileg, das von hier vorne ein bisschen genießen zu können. Ihr habt das Privileg, dort zu sitzen und auch zuzuhören. Und ich kann Markus, und er hat es ziemlich gut in seiner Einleitung auch über Jona schon zusammengefasst, sodass ich etwas improvisieren kann, jetzt bei meinem Reden. Und ich weiß nicht, es ist was Besonderes jetzt so, ein Gottesdienst, alle in Gemeinschaft. Ich habe aber so im Vorfeld danach gedacht, naja, es hat sich aber auch einiges geändert. Ja? Davor hatten wir 2 Gottesdienste und so auch, wenn wir Musikdienst gemacht haben, dann ist es ja so, wie als hättest du noch mal eine Generalprobe. Und wenn du so den einen oder anderen Übergang nicht so hingekriegt hast, 2. Gottesdienst, dann kannst du es nochmal verbessern. Und das ist auch der, der dann im Internet übertragen wird. Ne? Das ist das, was bleibt. Und als Prediger, wenn du da das eine Fremdwort falsch ausgesprochen hast oder ja, wenn du dich da verhaspelt hast, im zweiten, da konntest du es besser machen. Du hattest immer so eine zweite Chance gehabt. Und das ist jetzt irgendwie nicht mehr so. Jetzt gilt's, ja. Und ich finde es schon auch spannend, dass gerade der Text, mit dem wir uns heute befassen, dass er auch von einer zweiten Chance spricht. Und ich finde, wir sollten ihm auch eine zweite Chance geben, weil auch wie Markus gesagt hat, es ist ein Text, den wir schon oft gehört haben, nicht nur hier in der Gemeinde, das fängt bei Kinderstunde an, Jungschar, wahrscheinlich runter und rauf gehört, immer der ähnliche Tenor. Und dann passiert es doch ziemlich schnell, dass man dann da sitzt und denkt, ja, kenne ich doch schon, ja, es zieht an einem so vorbei, ja, viel Schönes dabei, aber nicht wirklich was Neues. Und es lässt uns irgendwie unberührt und ich will uns auffordern oder euch auch Mut machen, uns einfach nochmal neu auf diesen Text einzulassen und einfach darauf zu hören, was Gott gerade jetzt auch zu uns dahingehend zu sagen hat. Und wie dieser Text auch so eine zweite Chance ist, das kommt ziemlich unerwartet, finde ich persönlich. Ja. Es ist ungewöhnlich und deshalb habe ich auch den Titel gewählt, eine ungewöhnliche Begegnung. Und wir wollen uns auch gleich den Text anschauen und wir finden den im Johannesevangelium im Kapitel 4. Und ich lese von Vers 1 bis 26. Gespräch mit der Samaritanerin. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Und die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Und die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Und die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Und Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Auch gleich mal einen Schluck Wasser trinken. Und ich habe die Predigt in 3 Punkte gegliedert und der Hauptvers ist so: Jesus kommt. Und der erste Punkt ist: Jesus kommt, um zu suchen. Und wenn Jesus kommt, dann muss er auch irgendwo herkommen. Und wir erinnern uns vielleicht in Johannes 3, wo Jesus mit Nikodemus zusammen war, da befindet er sich in Judäa. Und genau da setzt unser Text ein. Und wenn wir in den ersten Versen lesen, ja, dass die Pharisäer das mitbekommen, dann klingt es so ein bisschen, als müsste Jesus von dort fliehen, ja, als hätte er Angst, gefangen zu werden. Aber was wir gleich voranstellen müssen, ist, dass Jesus eben hier nicht aus Menschenfurcht handelt, sondern er weiß, dass die Stunde jetzt noch nicht da ist, da eine offene Konfrontation zu suchen, dass jetzt die Zeit noch nicht da ist, dass er mit den Pharisäern in einen Clinch geht. Und deshalb geht er aus dem frommen Judäa in Richtung Galiläa. Und auf dieser Reise oder selbst diese Reise selbst, die hat 3 Ungewöhnlichkeiten oder zumindest habe ich 3 Ungewöhnlichkeiten festgestellt. Und die erste Ungewöhnlichkeit ist, dass Jesus durch Samaria ziehen muss. Und ich habe da meine Karte mitgebracht vom damaligen Israel. Und wir sehen hier, das ist Samaria, das erstreckt sich hier so ungefähr oder ein bisschen größer. Und Jesus war hier in Judäa und hier hoch wollte er nach Galiläa. Und es scheint uns irgendwie logisch, dass der direkte Weg tatsächlich hier durchgeht. Ja? Also er musste durch Samaria. Damals war das aber nicht unbedingt so Usus bei den Juden. Denn die frommen Juden, die sind meistens hier runter nach Jericho, durch das Jordantal hochgezogen und dann rüber nach Galiläa. Oder sie haben den Weg genommen und sind hier ganz nah an der Küstenlinie entlang bis da hochgezogen. Irgendwie seltsam, oder? Also das ist hier eindeutig der schnellste Weg. Es waren so ungefähr 3 Tagesreisen und wenn man außenrum ging, war meistens mindestens ein Tag mehr drin. Und damals war das schon noch körperliche, anstrengende Arbeit. Aber wieso denn? Ja? Warum zieht man denn durch ein Gebiet nicht durch, wo es doch so viel leichter wäre? Und musste da Jesus wirklich durch? Und es liegt vor allem daran, wie das Verhältnis zwischen den Juden und den Samaritanern war. Denn das hat eher eine historische Begründung. Denn die Samaritaner, oder ich nenne sie wahrscheinlich in der Predigt auch öfters mal Samariter, weil ich das auch gewöhnt bin, die waren ein Mischvolk. Und zwar, als die Juden damals bei der Deportation nach Assyrien, das war so ungefähr 722 Jahre vor diesem Zeitpunkt, wurden sie verschleppt und nur einige Juden wurden zurückgelassen. Und die Assyrer, wie es damals auch gang und gäbe war, haben einfach nicht-jüdisches Volk, heidnisches Volk in dieses Gebiet gesandt, um es neu zu besiedeln. Und dadurch kam es zu einer Durchmischung, nicht nur der Völker, sondern vor allem auch der religiösen Bräuche und Sitten. Und es gab ziemliche Spannungen. Wir lesen dann davon, zum Beispiel im Alten Testament, wo die Juden aus Babylon wieder zurückkehren und den Tempel aufbauen, dass die Samariter auf jeden Fall nicht mitbauen dürfen, weil sie anders anbeten, weil sie mehrere Götter anbeten, weil sie falsch anbeten. Und das gab solche Spannungen, dass letzten Endes die Samariter Jerusalem als den Anbetungsort verworfen haben und sich selbst einen Tempel gebaut haben, und zwar genau hier auf diesen Berg Garizim, dort, wo Jesus in der Nähe dann lagert. Und ja, sie haben da auch noch ein bisschen in den Tora-Schriftrollen was hinzugefügt, was eben auf diesen Ort schließen ließ, und damit war ein absoluter Bruch zwischen Juden und den Samaritern, denn sie waren einfach für die Juden Irrlehrer und Götzendiener. Und dementsprechend verkehrten sie überhaupt nicht miteinander und vermieden jeden Kontakt. Und umso erstaunlicher ist es ja, dass Jesus dann dadurch musste. Aber ich komme noch auf die zweite Ungewöhnlichkeit, und das ist, Jesus trifft auf eine Frau an diesem Brunnen. Ja? Also er kommt mit seinen Jüngern gegen mittags, denn das war so nach jüdischer Zeitrechnung die sechste Stunde, in die Nähe dieser Stadt sicher und zu einem berühmten Brunnen, dem sogenannten Jakobsbrunnen. Der ist im Alten Testament nicht erwähnt, aber archäologisch kann man ihn identifizieren mit einem etwas südlicher gelegenen Brunnen, der ca. 33 Meter tief ist. Und während die Jünger in der Stadt Essen kaufen, verweilt Jesus am Brunnen, weil er erschöpft ist, und trifft dort mit der Samariterin zusammen. Was ist daran ungewöhnlich? Also erstens, ich fand es ungewöhnlich, dass 12 Leute einkaufen gehen, um für 13 Essen zu holen. Ich persönlich wünsche mir auch immer ein bisschen Unterstützung beim Einkaufen. Ich telefoniere auch ziemlich häufig mit meiner Frau. Aber 12 Leute finde ich etwas übertrieben. Aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidender ist eher die Tageszeit, weil eigentlich hätte zu dieser Mittagsstunde niemand dort sein sollen. Denn wir müssen wissen, eigentlich versammelten sich die Frau an diesem örtlichen Brunnen jeden Morgen und Abend, um frisches Wasser für ihre täglichen Bedürfnisse zu holen. Und das war echt beschwerlich, denn man musste oft laufen, und ein Liter Wasser, ein Kilo, und die haben echt große Krüge getragen, weil man sehr große Wassermengen brauchte. Und das wollte man ja nicht unbedingt in dieser unerbittlich heißen Mittagssonne tun. Außerdem war dieser Brunnen sowas wie das soziale Zentrum für die Frauen, denn damals zentrierte sich die Welt der Frau hauptsächlich auf ihr Heim. Aber diese täglichen Gänge, die gehörten da zu den seltenen Gelegenheiten, mal aus dem Haus zu kommen und sich mit anderen zu treffen. Und ich habe überlegt, womit man das heutzutage so ein bisschen vergleichen kann. Und ich weiß, der Vergleich hinkt, aber es ist ein bisschen auf dem Wochenmarkt so. Ja? Wenn ich mir das so manchmal in Bayreuths Zentrum anschaue, da treffen sich dann die Frauen von Woche zu Woche, meist selber ja, Uhrzeit, ja, kaufen ihr Obst und Gemüse ein, halten einen kleinen Plausch. Ja. Die Männer, die sitzen außen rum in den Cafés, trinken einen Kaffee und reden über Politik und Fußball und sonstige Sachen. So kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, nur ohne Männer dort. Also die Frage, die sich dann uns stellt, ist, warum sollte um diese Zeit, wo man eben nicht diese Gemeinschaft pflegen kann und übrigens auch keinen Schutz hat, dass kein Fremder kommt, um mich anzuquatschen. Und wo noch zu dieser beschwerlichen Arbeit die Sonne brannte, warum kommt da diese Frau an den Brunnen? Und wir haben den Text ja schon vollständig gelesen, deshalb darf ich auf das Wissen zurückgreifen, die Frau war eine offenkundige Sünderin. Ja, sie hatte mehrere Männer, und mit dem gegenwärtigen Mann an ihrer Seite führte sie keine Ehe. Das war ein Tabubruch. Man könnte sie schon fast als Hure beschimpfen, auch wenn sie ihre Dienste wahrscheinlich nicht für Geld veräußert hat. Und so scheint es auch unter den Frauen oder im Dorf allgemein gesehen worden zu sein. Ja? Als sie war eine, mit der man keine Gemeinschaft pflegte, über die man sich vielleicht das Maul zerreißt und der man auf jeden Fall in jeder Situation das Gefühl gibt, unerwünscht zu sein. Das war wahrscheinlich der Grund, ja, warum die Frau nicht mit den anderen zum Schöpfen kam und eher die Strapazen der Mittagssonne auf sich nahm, als den Spießrutenlauf unter den Blicken der anderen Frauen. Die dritte Ungewöhnlichkeit ist, oder das lesen wir selbst in Vers 9, denn da sagt die Frau, und ich lese das mal ein bisschen überspitzt, die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin. Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Die dritte Ungewöhnlichkeit ist, ja, Jesus redet mit dieser Frau. Und was uns aufs Erste vielleicht nicht so seltsam erscheint, ist für damalige Verhältnisse schon etwas Besonderes. Denn erstens, sie ist eine Samariterin. Und das habe ich ja Anfang jetzt schon erklärt, dass es nicht unbedingt gang und gäbe war, dass Juden mit Samaritanern verkehrten. Um heilig zu sein, oder das war die Auffassung der Pharisäer, halte ich mich besonders von unheiligen Sachen fern oder von unheiligen Personen. Und die Juden, die verachteten die Samariter ungemein und sie galten als unrein. Und wenn es schon verpönt war, nicht durch dieses Land zu reisen, wie sieht es denn aus, wenn man sogar miteinander redet oder, fast noch viel schlimmer, aus demselben Gefäß trinkt? Zweitens, sie ist eine Frau. Ich weiß, das klingt in unserer heutigen Zeit hart, aber in der damaligen Kultur war es nun mal so. Es ziemte sich nicht, mit einer fremden Frau in der Öffentlichkeit gesehen zu werden oder zu reden. Und Jesus bittet sie um etwas, das ist auch nicht der damalige Standard. Die Frauen, die hatten zu machen, was die Männer sagten. Und drittens, sie ist eine Sünderin. Jesus spricht sie später ja auf ihre vielen Männer an, mit denen sie verkehrte. Und das war etwas, was durch das Gesetz mit der Strafe der Steinigung vergolten werden sollte. Und Jesus, der Rabbi, wie er ja auch von Nikodemus genannt wird, also ein religiöser Lehrer, der sollte nicht mit so einer Frau reden, nicht gesehen werden. Und als Gottes Sohn auch noch mit so einer unheiligen Person? Also ihr seht, das ist alles andere als ungewöhnlich, was hier passiert. Und es ist auch ungewöhnlich, wie es weitergeht. Aber es kommt zu dieser Begegnung, weil Jesus musste. Und dieses Wort musste ist nicht das in dem Sinne, dass er sich das unbedingt vorgenommen hatte. Nein, dieses Müssen, das ist eher so ein drängendes Muss, ein Zwang. Und im Griechischen heißt das de, und zumindest wenn man so den Auslegern glauben mag, die sich mit der Ursprache des Neuen Testaments auskennen, dann ist es dieser innere Zwang, weil Jesus musste nicht wegen äußerer Umstände dahin, nicht weil er Angst hatte vor den Pharisäern oder weil es für ihn leichter war, statt den einen Tag mehr zu laufen, sondern weil es seine Berufung war. Und vor 3 Wochen haben wir in Johannes 3 schon gehört, warum Jesus auf die Welt kommen musste. Und ich habe noch einen Vers mitgebracht, und zwar in Lukas 19, Vers 10. Steht, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Er ist gekommen, um zu suchen. Und das führt ihn genau zu dieser Zeit an diesen Brunnen, zu dieser Frau. Und ich möchte, dass wir uns das vor Augen halten. Jesus kommt, um zu suchen, und er macht dabei keine menschlichen Oberflächenunterschiede. Nein, er geht vorbehaltlos mit der Frau um. Und das, obwohl er ihr Leben kennt. Ähnlich wie Markus vorhin schon gesagt hat, wir entscheiden oft darüber, wem gnädig gegenüber wir sind oder eben nicht sind. Wer es verdient und wer es nicht verdient. Und das ist absolut es ist absolut schwer, jemanden zu begegnen, von dem man Schlechtes gehört hat oder der einen vielleicht sogar selber verletzt hat. Wie kann man dem gegenüber gnädig sein? Und wie weit Jesus aber sogar in dieser vorbehaltlosen Annahme geht, das lesen wir weiter. Denn Jesus kommt nicht nur zu suchen, sondern er will auch den Durst stillen. Und das ist der zweite Punkt. Und da lesen wir in Vers 10, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und die Begegnung bzw. diese Unterhaltung, und ich finde es sehr faszinierend, entwickelt sich ziemlich unerwartet. Derjenige, der erst um Wasser bittet, bietet nun an, Wasser zu geben. Ja, die Frage ist, warum bittet er denn, wenn er es selber hat oder es selbst kann? Oder zumindest denkt, dass er das kann. Ja. Denn die Frau reagiert ja auch so, denn sie sagt, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen, der ist tief. Ja, woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Das kommt in den Worten der Frau deutlich rüber. Wie willst du das machen? Ja, du kannst mir doch gar kein Wasser geben. Ich habe hier das Schöpfgefäß. Und warum sollte ich überhaupt von dir Wasser wollen? Wo willst du das Wasser hernehmen? Hast du etwas anderes Wasser als unser Stammvater? Und ich wage zu behaupten, dass die Frau noch nicht erkennt, was Jesus von ihr will oder ihr mitteilen will auch. Und ich meine, wenn wir hier im Text lesen, lebendiges Wasser, dann hört sich das für uns immer sofort an wie, oh ja, das ist besonderes Wasser, ja, das macht lebendig, das ist was ganz Tolles. Das ist aber eher dieser Übersetzung geschuldet, weil eigentlich heißt im Urtext da einfach nur, dass es Quellwasser ist. Und wir befinden uns an einem Brunnen, wir befinden uns direkt an einer Quelle. Es ist also nicht irgendwie unwahrscheinlich, dass der Frau nicht sofort aufgegangen ist, was da für Wasser gemeint ist. Aber die Frage ist dann, was meinte denn Jesus? Und er erklärt es der Frau ziemlich ausführlich. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, und damit meint er das Wasser aus dem Brunnen, und ich denke, er hat auch drauf gezeigt, ja, der von diesem Wasser trinkt, dem wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Jesus sagt, dass das, was er meint, das ist kein Wasser, was die Frau denkt, sondern etwas, was den Durst ewiglich stillt. Und das ist schon etwas ganz Besonderes. Nie wieder Durst. Das kann nur jemandem wertvoll erscheinen, der wirklich schon mal richtigen Durst verspürt hat. In sengender Hitze, am besten, man ist davor noch einen Marathon gerannt, vielleicht könnt ihr euch mit Alfred nachher mal auseinandersetzen. Und dann, ach, so ein Glas Wasser, jetzt etwas trinken. Das ist schon erfrischend. Das ist, wonach ich mich ausstrecke. Und was sagt Jesus noch mehr? Dieses Wasser stillt nicht nur unseren Durst für immer, sondern es ist so viel, dass es aus uns herausquillt. Ja? Also Wasser in Hülle und Fülle und es fließt einfach über. Für mich ist es spannend zu sehen, wie die Frau langsam anfängt zu glauben. Denn von dieser Frage, ja, woher soll mir er mir denn Wasser geben, kommt sie dahin zu sagen in Vers 15, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Da spricht eine Frau, die weiß, was es bedeutet, Durst zu haben. Die weiß, wie mühsam es ist, Wasser zu holen. Für uns ist es leicht, Wasserhahn auf und wir bekommen qualitätsgesichertes Trinkwasser. Aber Jesus spricht sie an mit etwas, was sie kannte. Er geht auf ihre Bedürfnisse ein, mehr noch, als sie bis jetzt versteht. Denn erstmal sieht sie es ganz praktisch. Wasser, von dem ich nie wieder Durst bekomme, cool. Ja? Nie wieder dieses Abhängigkeitsgefühl, nie wieder schwere Wasserkrüge schleppen, nie wieder mich den anderen Frauen aussetzen am Brunnen, nie wieder diese stechenden Blicke auf meinem Rücken. Die Frau hofft, dass ihre äußerlichen Bedürfnisse gestillt werden und dass sie nicht mehr gequält wird für das, was sie isst oder was sie tut. Und wenn dann Jesus nach ihrem Mann fragt und die Frau etwas rumdruckst und so eine Halbwahrheit preisgibt wie, ich habe keinen Mann, und Jesus sie dann überführt und zeigt, dass sie nichts vor ihm verheimlichen kann, dann denken wir, ja, darauf wollte Jesus hinaus, ihr sagen, was sie falsch gemacht hat. Und er sagt, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Aber ist es wirklich so? Will Jesus einfach nur sagen, hey, du hast echt viele Fehler gemacht? Ich empfinde, als würde Jesus mit seiner Aufforderung ihr mehr zeigen wollen. Nicht nur das, was sie falsch macht, nein, sie hat diese wahre Qualität des Wassers nicht wirklich verstanden. Denn sie denkt ja, nur ihre äußerlichen Bedürfnisse werden gestillt und ihr Leben wird leichter, komfortabler. Aber wir müssen weiter sehen als die Sünde selbst und die Bereinigung derer durch irgendwelche Anstrengungen oder Äußerlichkeiten. Denn das ist letzten Endes nur die Frucht, die Ausprägung, wie die Frau sich verhält. Es gibt etwas, was dahinter steckt. Und er spricht mit dieser Frage nach ihren Männern genau 2 Dinge in ihrem Leben an. Nämlich einerseits ihr Herz und andererseits ihr Gewissen. Und ich erkläre das etwas genauer. Indem Jesus sie auf ihre vielen Männer anspricht, legt Jesus genau seinen Finger dahin, was ein Ausdruck dessen ist, was die Frau eigentlich begehrt, wonach sie wirklich dürstet. Jesus will nicht, dass sich die äußeren Umstände ändern, also die Frau nicht mehr zum Brunnen muss, dass sie weiter so leben kann, nur ohne den sozialen Druck auf sich, dass sie sich nicht mehr schlecht fühlen muss. Nein, er will das Problem bei der Wurzel packen und die Wurzel ist das Herz. Das sehen wir ganz deutlich in der Bibel. Jeder Mensch, der hat in seinem Inneren eine tiefe Sehnsucht. Paul Tripp, der hat es mal so ausgedrückt, jeder Mensch ist ein Anbeter. Du musst anbeten. Du musst dich für etwas begeistern im Leben. Das ist keine Option, das ist deine Identität. Du bist ein Anbeter. Du wurdest so geschaffen und diese Sehnsucht muss gestillt werden. Und das ist das Problem, das tiefe Problem, dass wir das versuchen, durch die falschen Dinge zu tun. Und die Frau versuchte, ihre innere Sehnsucht durch ihre Ausschweifung zu besänftigen. Es klappt aber nicht, weil sie immer wieder enttäuscht wird oder eben nicht die Befriedigung findet. Und dann kommt eben der nächste Mann und der nächste. Exemplarisch sind hier die Männer genannt. Was könnten da für Wünsche oder Bedürfnisse dahinter stecken? Sind es die Sehnsucht nach Liebe, Anerkennung, Geborgenheit, Identität? Und das führt sie zu einer absoluten Ruhelosigkeit und ein Fordern nach mehr und mehr und mehr, weil sie Durst hat. Und es sind eben diese Wasser, die nicht den Durst stillen, sondern uns immer wieder durstiger werden lassen. Und da stellt der Frau indirekt die Frage, warum willst du das denn eigentlich? Wofür lebst du? Was macht dein Leben aus? Wann bist du wirklich zufrieden? Und bei uns ist es doch ähnlich, seid ehrlich. Also nicht direkt wie bei der Frau, aber vielleicht als kleines Beispiel, habt ihr euch einmal schon mal so sehr etwas zu Weihnachten gewünscht, dass ihr tagelang geheult hättet, wenn ihr es nicht bekommen hättet? Ja, ich denke, Kindern geht es oft so. Erwachsene sind in der Regel einfach nur bitter enttäuscht. Aber wir gehen jetzt mal von der Perspektive der Kinder aus. Und dann sind deine Eltern gnädig. Ja? Du bekommst deinen Wunsch schön verpackt unterm Baum. Und es sieht so toll aus. Ja? Und du reißt begierig dieses Geschenkpapier auf und es gibt nichts Schöneres. Und du spielst den ersten Weihnachtsfeiertag komplett durch. Ja? Es gibt nichts anderes, den zweiten Weihnachtsfeiertag bis zum Neujahr. Januar, Februar und irgendwann, dann siehst du eine Werbung. Und es kommt ja bald Ostern, der nächste Geschenketag. Und dann entsteht dieser neue Wunsch. Ja? Das muss ich unbedingt haben, dann bin ich glücklich. Und dein Weihnachtsgeschenk, das verstaubt irgendwo hinten in der Ecke. Und das ist nur eine Illustration. Denn was sind denn bei uns die Sehnsüchte? Und wir werden da im Hauskreisleitfaden ein bisschen näher drauf eingehen, aber was treibt uns denn an? Und merken wir, dass dadurch unser Durst nachhaltig gestillt wird? Oder ist es vielmehr so, dass wir immer mehr und mehr brauchen? Mehr Ansehen, mehr Schönheit, mehr Geld, mehr Sport, mehr Bildung, mehr Einfluss in der Familie, auf Arbeit, in der Gemeinde, Sexualität. Und wir merken erst, wie wichtig, wie lebensbestimmt diese Sehnsüchte sind, wenn wir sie nicht mehr haben, wie wir darauf reagieren, mit welcher Dramatik das unser Leben erschüttert. Und Jesus will hier diese Sehnsüchte aufdecken, ja, durch sein Wort. Und wir haben in Johannes 1 gelesen, er ist das Wort selbst. Aber er deckt sie nicht nur auf, er will diese Sehnsüchte stillen. Nicht so, wie wir es denken und wünschen, sondern durch seine Gnade in uns. Und da sehen wir es, Gnade ist hier absolut zentral. Denn er sagt ja in Vers 10, wenn du wüsstest, wer hier vor dir steht, Jesus, der Messias, das Lamm Gottes, das für dich sein Leben gibt, damit du unverdienterweise mit Gott in Beziehung treten kannst, dann würdest du zufrieden sein. Durch eine innige Beziehung mit deinem Schöpfer würdest du Zufriedenheit bekommen und das würde dich erfüllen, das würde deinen Lebensdurst stillen. Und was ist das für ein großartiges Angebot? Für so eine gebrochene, geschmähte Frau und auch für uns. Und Jesus spricht das Herz an und er spricht ihr Gewissen an. Er überführt sie. Ohne den Zeigefinger zu erheben, spricht er die Sünde der Frau an. Ja? Die Samariter wussten sehr wohl, was in den 10 Geboten stand. Ja, sie ist nicht verheiratet. Es ist gegen das Gesetz und sie wusste, dass das sie von Gott trennte. Jesus verschweigt diese Tatsache nicht und es ist wichtig, dass Sünde auch Sünde genannt wird. Und ich verweise gerne auch auf unsere Homepage und die Einführung zum Evangelium. Nie werden wir die Gnade erfahren, wenn wir nicht erkennen, dass wir es eigentlich gar nicht verdient haben. Mehr noch, dass wir eigentlich gar nicht fähig sind, eine Beziehung mit Gott zu führen. Die Sünde trennt uns von Gott. Und eigentlich müssten wir von diesem Wasser, was unseren Durst stillen kann, abgeschnitten sein und immer durstig irgendwo in der Wüste sein. Aber das ist eben die frohe Botschaft des Evangeliums. Diese erfahrene Gnade und die Freude an der Liebe Gottes, das sollte unsere Motivation, das sollte unsere Triebfeder sein, und zwar die einzig ausreichende, um unsere Selbstsucht zu überwinden, um den Lebensstil anzuziehen, der nichts anderes sucht, als mit Gott zu leben und ihm wohlgefällig zu sein. Und auch erst dieses Erkennen der Gnade führt uns zur Buße und unser Herz wird verändert. Lasst uns da nicht so sehr auf die Oberfläche achten. Die kann trügen. Ja? Es geht um das Herz. Und deshalb ist es so wichtig, dass auch wir, die wir schon so viel gehört haben, immer wieder an das Evangelium erinnert werden. Ja? Das, was wir erfahren haben, mit welcher Liebe und Gnade Jesus uns gegenübergetreten ist. Und uns wird klar werden, wir sind wie die Frau am Brunnen. Wir sind nicht besser. Wir haben keinen Grund, stolz zu sein. Wir brauchen das Wasser genauso wie sie. Es war in dieser Situation nicht unbedingt notwendig, der Frau ihre Sünden vorzuhalten und sie deswegen runterzuputzen. Sie brauchte einen Ausweg. Sie war entmutigt. Und sind wir ehrlich, war diese Frau es wert, dass Jesus ihr lebendiges Wasser, ewiges Leben anbietet? Wir hätten uns wahrscheinlich dagegen entschieden, aber Jesus sagt, ja, sie ist es scheinbar nicht mal wert, dass er mit ihr redet, aber er tut es trotzdem. Und Jesus kommt zu ihr und er sucht sie, kommt ihr entgegen, reicht ihr die Hand. Das ist große Gnade. Und dieses Verhalten, das lehrt uns so viel. Wie schnell sind wir dabei, andere zu verurteilen, ja, oder ihnen ungnädig oder unbarmherzig gegenüberzutreten. Und vorgestern Abend, da musste ich das selber erleben, und das ist nur eine kleine Anekdote, mein Sohn hatte zum Beispiel die glorreiche Idee, Orangensaft mit Sprudel zu mischen. Und ich weiß nicht, ob euch das schmeckt. Mir schmeckt es überhaupt nicht. Und ich kenne meinen Sohn und ich weiß, er wird es niemals trinken. Und ich versuche ihm das länger auch mit schärferen Worten auszureden, er will aber nicht hören. Nun gut. Und dann sitzen wir am Abendbrottisch und er guckt immer sein Glas oder seinen Becher an. Dann sippt er ganz kurz am Becher. Dann isst er weiter und ich sehe immer, wie er auf seinen Becher guckt und dann wieder 10 Minuten später sagt er, ich will das nicht trinken, das schmeckt überhaupt nicht. Und ich denke, aha! Und sage zu ihm, ja, du musst es jetzt austrinken, ja, es gibt nichts anderes für dich. Ich habe dich doch gewarnt. Das war meine Reaktion. Und vielleicht empfindet ihr das als gerechtfertigt, ja? Aber was tut meine Frau? Die nimmt seinen Becher, trinkt ihn aus, gibt ihm stattdessen ihren eigenen mit Wasser. So, worin unterscheiden sich diese beiden Reaktionen? Ich war nicht besonders gnädig, oder? Und wenn wir schon in solchen Kleinigkeiten ungnädig sind, sind wir es auch in größeren. Und wir sollen uns Jesus dahingehend zum Vorbild machen, wie er Gnade lebt. Warum? Weil wir dieselbe Gnade erlebt haben. Weil er uns so liebt, sollen wir auch andere lieben. Weil er uns dieses Wasser gibt, soll das Wasser aus uns heraus quellen, soll zu anderen hinüberfließen. Der dritte und letzte Punkt, zu dem ich kommen will, heißt: Jesus kommt, dass wir anbeten. Und wenn wir dann die letzten Verse lesen, nämlich: Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Das ist schon spannend. Das hat mich ein bisschen an Nathanael im ersten Kapitel erinnert, dem Jesus auch gegenüber gesagt hat oder bekannt hat, seine Vergangenheit, er es ihm nicht vorgehalten hat, aber ihm erzählt hat und dadurch in ihm Glaube geweckt wurde. Und das sehen wir auch bei der Frau. Sie sieht, dieser Mann muss was Besonderes sein. Ja? Er ist ein Prophet. Er spricht mit Gottes Worten. Woher weiß er, was in meinem Leben passiert ist? Ja, weil der Herr Jesus eben die Herzen kennt. Und viele denken dann, die Frage, die sie stellt, und ich muss sagen, ich habe auch immer in diese Richtung gedacht, dass die Frau jetzt sagt, das macht sie aus einer Scham heraus, ja, dass sie ertappt wurde. Sie lenkt ab. Und das ist irgendwie ganz natürlich. Ja. Er spricht sie auf ihre Sünde an, auf das, was sie falsch macht, und sie versucht abzulenken. Denn es ist doch nicht die Frage, die sie ihr Leben lang beschäftigt hat, wo man anbetet, auf dem Berg Gerizim oder in Jerusalem. Nein, du bist ein Prophet, komm, wir reden mal über was anderes. Und je mehr ich mir aber diese Unterhaltung angeschaut habe, habe ich mich gefragt, was ist denn wirklich ihre Motivation? Was steckt dahinter, dass sie diese Frage stellt? Und zum einen habe ich bemerkt, okay, wie kommt sie darauf, dass sie demjenigen entfliehen kann, der ja eigentlich alles in ihrem Leben weiß und der in ihrem Leben lesen kann wie in einem Buch? Sie erkennt ja eindeutig, dass Jesus eben kein normaler Mensch ist. Und andererseits haben wir gerade gesehen, dass Jesus auf ihr Herz zielt, ja, auf ihre Anbetung. Und er sagt ihr, die Männer, das ist die falsche Anbetung, du betest falsch an. Und das war für mich sehr neu, das scheint die Frau erkannt zu haben. Denn die Frage stellt sich ihr jetzt, ja, wo muss ich denn hin, um dieses Wasser zu bekommen? Ja, wo wird meine Sehnsucht gestillt? Wo muss ich anbeten? Dort, wo meine Väter das gesagt haben, wo die Samariter anbeten, oder habt ihr Judenrecht? Ja? Muss ich erst nach Jerusalem? Ist das der richtige Ort da? Merkt ihr, wie die Frau da schon verändert wurde in ihrem Denken? Und Jesus gibt ihr da die Antwort drauf. Erst gibt er ihr eine kurze historische Lektion in Vers 22, in dem er sagt, schlichtweg, hey, die Juden haben Recht. Ihr Samariter habt die ganze Zeit falsch angebetet. Ihr habt das Gesetz, das Wort Gottes verdreht. Jerusalem ist der wahre Ort der Anbetung. Und das Heil, das wird auch aus den Juden kommen, nicht aus den Samaritern. Ihr habt falsch angebetet. Das ist aber nicht die wichtigste Antwort, die er ihr sagt. Denn er sagt, es kommt die Stunde, da wird man weder auf dem Gerizim noch in Jerusalem anbeten. Ja, welche Stunde meint er denn? Er meint damit die neue Heilszeit, die durch seine Kreuzigung, sein Sterben und seine Auferstehung angebrochen ist. Und zwar nicht nur für die Juden, sondern eben auch für die Samariter sowie für die ganze Welt, auch für uns. Und deshalb ist die Frage, wo, einfach nur falsch gestellt. Gott geht auch darauf ein und sagt, Gott ist Geist. Er ist nicht an einen Ort gebunden oder in einem Ding gefangen. Er ist nicht greifbar und er ist einfach allgegenwärtig. Und das bedeutet, man kann unabhängig von Ort und Zeit vor Gott treten, weil durch Jesus die Möglichkeit dazugekommen ist, weil er allein Frieden stiftet, weil diese Beziehung repariert werden muss und nicht der richtige Ort festgestellt werden muss. Und das war ein großer Bruch auch mit der damaligen religiösen Tradition, denn immer gab es irgendeine Stätte, einen Altar oder Tempel, wo man Gott begegnet. Das ist nun aber nicht mehr notwendig. Also die richtige Frage, die die Frau stellen sollte, wäre: Wie kann ich richtig anbeten? Und darauf antwortet Jesus auch: In Geist und Wahrheit sollen wir anbeten. Und hier steht in Geist und nicht im Geist, denn hier ist vielmehr irgendwie diese innere Einstellung gemeint, nicht das äußere Gebären oder wie ich mich gebe, sondern mein Herz ist entscheidend. Und Gott kennt unser Herz. Jeder von uns, und ich glaube, das kann ich so offen sagen, der hat Angst davor, erkannt zu werden. Denn jeder von uns hat irgendwas zu verstecken, irgendeine Leiche im Keller. Aber vor Gott, da sind wir alle offenbar. Er weiß alles und trotzdem kommt er uns in Gnade entgegen, weil er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Da ist nichts, was uns daran hindert, weil das Blut Jesu alle Schaden, alle Sünde weggenommen hat. Jesus bietet der Frau erst dieses ewigliche Wasser an, dieses lebendige Wasser, und sagt nicht erst, du musst das und das tun, damit ich dir das gebe. Und wenn wir diese Gnade erkennen, die er uns dennoch schenkt, dann können wir zu ihm beten. Ja, dann können wir sagen, danke, dass du da bist, danke, dass du hörst, danke, dass du immer der Gleiche bist, danke, dass du mich kennst, danke, dass du auch mein Versagen kennst, danke, dass du meine Selbstsucht kennst, danke, dass du meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennst und danke, dass du nie enttäuscht von mir bist, weil du alles kennst. Und danke, dass du den Weg zu mir gebahnt hast. Danke, dass ich Gnade finden durfte. Wir dürfen diese Beziehung zu Gott genießen aus vollstem Herzen. Ist uns das klar? Und Jesus sagt, in Geist und natürlich auch in Wahrheit anbeten. Das ist ein großes Thema im ersten Johannesbrief. Vom selben Johannes geschrieben wie auch das Johannesevangelium. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, da näher drauf einzugehen, aber kurz: Wenn du denkst, oh, ich bin ja eigentlich gar nicht so übel und vor allem bin ich nicht so übel wie der da, dann ist das nicht die Wahrheit. Ja? Dann wandeln wir nicht in der Wahrheit und die Wahrheit ist nicht in uns. Und dann haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir denken, wir brauchen das überhaupt nicht, woher soll dann die Gnade kommen? Aber wenn wir wahrhaftig sind, wenn wir ehrlich sind, das ist alles, was von uns erwartet wird. Dass wir erkennen, dass Gott uns unverdientermaßen gnädig ist. Und das wird uns erfüllen. Und das ist dieses Wasser, was Jesus dieser Frau anbietet. Nicht Veränderung des Verhaltens, sondern er will ihre tiefste Sehnsucht stillen und ihr Herz verändern. Und nur durch Gnade kommt echte Veränderung. Nicht durch das Vorhalten von Fehlern. Was Jesus für uns getan hat, dieses lebendige Wasser, das muss die Kraftquelle sein für all das, was wir tun, wie wir handeln, wie wir sind. Und das ist auch das, was Jesus uns angeboten hat. Und die Frau erkennt weiter und spricht: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, er wird uns alles verkündigen. Und ich fand es, wenn man das ganze Gespräch im Überblick hat, unheimlich faszinierend, wie sich der Blick der Frau auf diesen Mann, der vor ihr steht, verändert hat. Ja? Erst so dieses skeptische: Wer ist dieser Mann, dieser Jude? Dann: Ist er größer als Jakob? Dann: Er ist ein Prophet. Und letztlich stellt sie hier die Frage: Ist das hier der Messias? Ist das wirklich derjenige, der Frieden mit Gott schaffen kann? Er kennt mein Leben, sieht in mein Herz, sieht mein Verlangen und bietet mir an, es zu stillen. Kann er es wirklich sein? Und Jesu Antwort auf ihre Glaubensfrage, die ist irgendwie überwältigend. Ich bin es, der mit dir redet. Er offenbart sich als Messias dieser unwürdigen Frauen. Nikodemus hat er sich so nicht offenbart. Aber dieser Frau, dieser Samariterin. Und die Frage, die sich stellt, und unsere Themenreihe, die heißt ja auch nicht umsonst: Damit ihr glaubt. Glaubst du, dass Jesus der Retter ist? Ja? Dass er uns gnädig gegenübertritt, egal wie wir sind oder was wir getan haben? Und er alle Schuld auf sich lud, dass wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben? Dass er unser innerstes Verlangen stillen kann? Und dass wir wahrhaftige Anbeter sein können vor Gottes Thron? Und Ich will euch ermutigen, wenn ihr euch da nicht so sicher seid oder auch noch Fragen diesbezüglich habt, dann nutzt die Zeit nachher vor den Grill und sprecht Leute an, sprecht mich an, sprecht Markus an oder Leute eures Vertrauens. Oder schreibt auch eine Mail an unsere EFG-Hozo-Adresse. Und ich will euch auch ermutigen, wenn du es vielleicht schon mal wusstest, ja, aber wieder angefangen hast, aus anderen Quellen zu schöpfen und Unzufriedenheit sich irgendwie breit macht, auch du kannst zurückkommen und Gemeinschaft haben. Auch du bekommst diese zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, diese unendliche Chance. Und wir können wieder zu Jesus kommen, der uns von Grund auf kennt und der uns in aller Gnade aufnimmt. Denn, und ich will schließen mit Lukas, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Amen.